Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Pfarrer Sebastian Wolfrum, der mal Pfarrerin war. Er hat über seinen Weg ein Buch geschrieben, Endlich Ich. Ein transsexueller Pfarrer auf dem Weg zu sich selbst.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS. In der Mehrheitsgesellschaft ist es ja relativ einfach. Da gibt es Mann und Frau, dazu gibt es ein paar Kinder, dann hat man eine Familie als Keimzelle der Gesellschaft. Heteronormativ, wenn man es etwas sperrig ausdrücken will. Aber zur Mehrheit gehört auch immer die Minderheit. Da gibt es die Schwulen, die Lesben, die Bisexuellen, die Transsexuellen. Die haben sich in den letzten 50 Jahren viel Freiheit erkämpft, je nach Land und Gesellschaft heute ganz unterschiedlich. Aber das gilt natürlich auch für Religionen, das gilt für Konfessionen, für Glaubensrichtungen. Viele orthodoxe Rabbiner sehen zum Beispiel in Transsexualität einen Verstoß gegen göttliches Gebot. In der Berliner Neuen Synagoge wiederum sieht man das ganz anders und feiert dort den queeren Schabbat. Gerald Bayroth über den Mann, der das organisiert und der im Herzen schon immer ein Mann war.
Im Regal stehen zahlreiche jüdische Gebetbücher, spanischsprachige Romane, jiddische Geschichten. Und daneben liegt ein paar Boxhandschuhe. In seiner kleinen Wohnung in Berlin-Kreuzberg erzählt Jonathan Raphael Balling von seinem Leben als Mann, als Transmann. Der 33-Jährige hatte früher einen Frauennamen, hat seinen Körper bei mehreren Operationen verändern lassen und schließlich auch männliche Vornamen gewählt.
Ich fühle mich zunächst einfach mal als Mann und die Transgeschichte, die kommt dann je nach Kontext dazu oder auch nicht. wenn ich über meine Transgeschichte rede, dann sage ich meistens, dass ich transsexuell bin. Ich finde das Wort nicht hundertprozentig glücklich, aber es ist das Wort, was die meisten Leute verstehen. Deswegen verwende ich das meistens für mich.
Eigentlich sei der Ausdruck transsexuell nicht ganz richtig. Es gehe schließlich nicht um eine sexuelle Orientierung, so wie homo- oder heterosexuell.
Also es gibt zum Beispiel die Kritik daran, dass dadurch, dass der zweite Wortteil sexuell ist, das oft mit Sexualität in Verbindung gebracht wird, was natürlich nicht zutrifft, weil es um die Geschlechtsidentität geht und nicht um die Sexualität. Transmenschen können jede Art von Sexualität haben. Das hat mit dem Geschlecht erstmal nichts zu tun.
Einmal im Monat organisiert Jonathan Raphael Balling einen Regenbogenschabbat in der Synagoge Oranienburger Straße in Berlin. Für Transmänner und Frauen, für Lesben, Schwule und Bisexuelle, kurz für Queers, so der Oberbegriff. Erst kommt ein Schabbatsegen über Brot und Wein, der sogenannte Kiddusch, mit einem langen Essen und dann ein Vortrag, ein Gespräch oder Referat, zum Beispiel zur Geschichte von Lesben, Schwulen und Transsexuellen in deutschen Synagogen. Die Teilnehmer haben ein Bedürfnis, sich mit anderen jüdischen Queers auszutauschen. Denn allzu oft seien jüdisches Leben und lesbisches, schwules oder Transgender-Leben getrennte Welten.
Die Idee entstand auch letztlich, dass mehrere Leute festgestellt haben, sie möchten das zusammenbringen, sie möchten das nicht mehr in getrennten Welten leben. Es sind auch Leute, die schlechte Erfahrungen in den Synagogen, in denen sie aufgewachsen sind, gemacht haben und die als queere Menschen zurückkommen möchten und dazu Räume suchen.
Im jüdischen Spektrum gilt prinzipiell, wo Frauen gleiche Rechte haben wie Männer, wo sich Schwule und Lesben offen zeigen können, dort haben es auch Transsexuelle leichter.
Transsexualität wird im Judentum traditionell entweder gar nicht wahrgenommen oder negativ gesehen.
Rabbiner Nils Ederberg ist Dozent an der Universität Potsdam.
Heutzutage sind wir in einer anderen Situation. Wir kennen Transsexuelle. Wir wissen, dass es ganz normale Menschen sind und dass sie nicht irgendwelche Spinnereien haben, sondern dass sie eben ihr Leben leben möchten, so wie sie letzten Endes von Gott geschaffen sind. Und das müssen wir in den jüdischen Gemeinschaften ermöglichen.
Das jüdische Gesetz, die Halacha, stellt sich die Menschen entweder männlich oder weiblich vor. Natürlich konnten sich weder die Autoren der Bibel noch die Rabbinen in der Spätantike vorstellen, dass Menschen ihr Geschlecht operativ verändern bzw. ihre äußeren Geschlechtsmerkmale an das innere Gefühl angleichen könnten. Doch sie kannten schon Intersexuelle, also Menschen, die man einst als Zwitter bezeichnete. Die Rabbinen nannten sie Androgynos oder Tumtum. Zweigeschlechtliche Menschen sollten ein Leben wie Männer führen, urteilten die Rabbinen, selbst Männer. In der Bibel stehen Verbote, die sich bis heute negativ für Transsexuelle auswirken. Etwa dieses im 5. Buch Mose.
Mannesgewand soll nicht an einer Frau sein und ein Mann lege nicht Frauengewand an, denn ein Greuel dem Ewigen ist jeder, wer dies tut.
Ursprünglich hatte die Regel nach heutigen Erkenntnissen den Sinn, sich von anderen abzuheben. Häufig deutet das Wort Greuel, Toevah, auf fremde Kulte hin. Und von denen sollten sich die Israeliten fernhalten.
Da können wir historisch sagen, das hat sicher Gründe in der Abgrenzung zu anderen Kulturen in der Umgebung, weil das gemacht wurde, wo das eine religiöse Bedeutung hatte. Wir haben sehr viele solche Regeln, die ursprünglich einfach dazu da waren, sich von anderen zu unterscheiden.
Die Rabbinen, die in der Mishnah und dem Talmud diskutieren, lebten in der Spätantike, von 70 nach Christus bis ins 6. Jahrhundert. Erst in diesem rabbinischen Judentum bildete sich das jüdische Gesetz heraus, die Halacha. Die Rabbinen interessierten sich nicht im Mindesten für die historischen Intentionen der Bibel. Und so blieb das Verbot, dass sich ein Mann nicht wie eine Frau kleiden soll, als Vorschrift erhalten.
Sie haben das übernommen, sie haben das als Wert hochgehalten. Und man muss es vielleicht sogar radikaler sagen, die rabbinische Kultur war eine männliche Kultur, es waren Männer, die im Lehrhaus diskutiert haben.
Rabbiner Nils Ederberg gehört der sogenannten Masorti-Bewegung an. Masorti bedeutet traditionell. Die Bewegung vertritt im jüdischen Spektrum eine Mittelposition. Auch liberale Juden haben kein Problem mit Transsexualität. Für die meisten orthodoxen Rabbiner gilt sie hingegen als Verstoß gegen göttliche Gebote. Ausgerechnet aus der orthodoxen Welt stammt Yiscah Smith. Die hochgewachsene Lady in Rock und eleganter Jacke ist Anfang 60, lebt in Jerusalem und hieß früher Jeffrey Smith.
I tell myself, oh, God wants me to try harder.
Ich sagte mir, Gott möchte, dass ich noch stärker versuche, nach seinem Willen zu leben. Und das versuchte ich dann auch. Ich lebte in Jerusalem als ultraorthodoxer Mann. Meine Familie wuchs und mein Bart wuchs auch. Mein Leben war wie ein riesengroßes Hochhaus. Doch das Fundament bestand nur aus Angst und Verzweiflung.
Auch wenn die Orthodoxie gegenüber Veränderung häufig sehr zurückhaltend ist, lehnen nicht alle orthodoxen Rabbiner Transsexualität ab. Der wichtigste jüdische Experte für Medizin-Halacha im 20. Jahrhundert, Rabbiner Eliezer Waldenberg, dachte sich sogar einen eigenen morgendlichen Segensspruch für Transmänner aus. Orthodoxe Männer bedanken sich nämlich morgens bei Gott, dass er sie nicht als Frau erschaffen habe, und Frauen bedanken sich, dass er sie nach seinem Willen erschaffen habe. Transmänner sollen nach Eliezer Waldenberg beten: Gesegnet seist du, Adonai unser Gott, König der Welt, der du mich zum Mann verändert hast. Die Geschlechtsangleichung sieht Eliezer Waldenberg mithin als göttlichen Willen an. Weiter schreibt er: Identität und Geburtsrecht eines Menschen würden nicht durch einzelne Organe bestimmt, sondern durch den Geist und die Seele, die sie bewohnen. Nach vielen Jahren in der Orthodoxie, nach einer schmerzhaften Scheidung und Jobverlust, entschloss sich Yiska Smith an ihrem 50. Geburtstag, den Weg der Geschlechtsangleichung zu gehen.
Meine Reise war heilsam und spirituell. Eine Geschlechtsumwandlung war meine Reise natürlich auch.
40 Jahre hat Yiska Smith gebraucht für ihre Reise zum richtigen Geschlecht. 40 Jahre, bis sie endlich auf der Frauenseite der Klagemauer betete. Nach ihrer Überzeugung die richtige Seite für sie. Ihre Autobiografie hat sie 40 Jahre in der Wildnis genannt. 40 Years in the Wilderness. Jonathan Raphael Balling hat erst mit Anfang 20 von der Möglichkeit der Geschlechtsangleichung gehört.
Es hat mir sehr viel Ruhe in mein Leben gebracht. Ich muss nicht ständig mehr kämpfen, um als der gesehen zu werden, als der ich mich fühle. Das Thema der Geschlechtsidentität steht nicht mehr 24 Stunden im Vordergrund. Das ist sehr entlastend.
Als er anfing, Hormone zu nehmen und sich sein Gesicht veränderte und als sein Spiegelbild immer mehr seinem Selbstbild entsprach, da hatte Jonathan Raphael Balling das Bedürfnis, seine Kippa aufzusetzen, die jüdische Kopfbedeckung, traditionell für Männer. Und auch seine neuen männlichen Vornamen erzählen eine Geschichte.
Meinen neuen Namen habe ich gewählt. Teilweise war das einer der Namen, die meine Eltern womöglich für mich ausgewählt hätten. Aber auch, und da kommt jetzt wieder die jüdische Komponente hinein, Raphael heißt Gott heilt. Und das war einfach genau so, wie ich mich gefühlt habe in der Zeit. Es war ein Heilungsprozess für mich, also ein sehr ganzheitlicher Heilungsprozess. Nicht nur ein körperlicher oder psychischer, sondern auch durchaus ein spiritueller Heilungsprozess.
Raphael, Gott heilt. Die Geschichte des transidenten Juden Jonathan Raphael Balling.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
50 Jahre nach dem Stonewall-Aufstand der Homo- und Transsexuellen in der New Yorker Christopher Street geht es in dieser Stunde bei Deutschlandfunk Kultur um Religion und Sexualität. Und natürlich geht es auch um die Liebe, ohne die alles ja gar nichts ist. Die katholische Kirche tut sich heute immer noch schwer. Das sage ich jetzt mal als treues Mitglied. Die katholische Kirche tut sich schwer mit der Sexualität. Und darum habe ich in diesem Frühjahr ganz schön gestaunt, als mir meine Mutter, die ist über 80, die ist stark vom Zweiten Vatikanischen Konzil geprägt, die Frühjahrsausgabe der Zeitschrift Franziskaner, Magazin für franziskanische Kultur und Lebensart, in den Briefumschlag gesteckt hat. Da steht drauf: Sexualität, das Natürlichste der Welt. Und das Thema ist katholische Kirche und Sexualmoral. Da lese ich dann solche Sachen wie: Sexualität ist auch eine religiöse Grundkraft und Quelle von Spiritualität, gerade im jüdisch-christlichen Kontext. Oder Sexualität ist ein Geschenk Gottes, der schönste Punkt der Schöpfung. Ein wichtiger Autor dieses Hefts ist der Franziskaner Andreas Brandz. Guten Tag, Bruder Andreas.
Einen schönen guten Tag.
Da geht es jetzt in dem Heft um Selbstbefriedigung, um vorehelichen Geschlechtsverkehr, um schwule Priester, um Sünde, um Zölibat. Auch um Selbstvergewisserung. Hat das Heft so in katholischen Kreisen für ein bisschen Unruhe gesorgt?
Es hat für viel Resonanz gesorgt. In erster Linie bin ich sehr dankbar für viele positive Reaktionen auf unser Heft, dass wir ganz mutig angegangen sind von unserem Redaktionsteam her. Und wir hatten auch natürlich Absagen, die dazu geführt haben, dass unser Heft nicht mehr bezogen werden will. Es polarisiert ein Stück, das war uns im Vorhinein auch klar. Aber ich denke, ich kann auch sagen, es hat aufgewühlt, es hat begeistert, es hat Menschen wieder neu angesprochen, weil wir Thema berührt haben, worüber sich einfach nicht so leicht sprechen lässt und was aber heute notwendigerweise auf den Tisch muss.
Meinen Sie es bei diesen unterschiedlichen Reaktionen amtskirchliche und Laienmilieus oder geht das da in beiden Lagern?
So das geht so? In beiden Lagern durcheinander. Wir haben ja auch im Bezieherkreis sicherlich einige, die in der katholischen Lehre sehr tief verwurzelt sind und gerne alles so weiter haben wollten, wie es bislang war. Da haben wir sicherlich auch wunde Punkte getroffen.
Gerade im Bereich der Sexualität ist es ja tatsächlich so, dass viele katholische Christen der Kirche schon seit Jahren schlichtweg die Kompetenz absprechen, da ins Privatleben reinzureden. Und natürlich gibt es auch bei Katholiken zerbrochene Ehen, da gibt es uneheliche Kinder, die dann doch getauft werden sollen. Und natürlich gibt es auch vorehelichen Verkehr. Kommt das eigentlich noch als empfundene Sündenlast bei Ihnen im Beichtstuhl an oder sagen die Menschen inzwischen, das bespreche ich mit jedem, aber nicht mit meinem Pfarrer?
Erstmal muss man festhalten, die gesamte Beichtpraxis hat sich ja verändert und somit kommt das, was bei mir ankommt im Beichtstuhl, ist ja schon so ein gefiltertes Volumen von Menschen. Aber das Thema ist immer eines, das vorkommt. Das ist etwas, was mich verwundert auch, weil kaum einer dieses Thema auslässt. Das heißt, damit ist eine Not verbunden. Eine Not, weil es berührt das Thema Scham, es berührt das Thema des Alleingelassenseins, keine Möglichkeiten zu haben, damit im praktischen Leben Formen zu finden, sozusagen sein eigenes Leben mit der kirchlichen Lehre in Einklang zu bringen und daraus eine positive Kraft abzuleiten. Das heißt, Menschen thematisieren, wenn sie sagen, ich habe mich berührt, ich habe mich selbst befriedigt, ich habe eine zweite Beziehung oder was auch immer, die ganze Palette dieses Bereiches kommt zur Sprache. Und mir ist es dann immer ein Anliegen, den Menschen aufzuzeigen, dass grundsätzlich erst einmal damit etwas Positives verbunden ist. Dass sie zu einer Dankbarkeit finden für das, was sie empfinden und nicht von vornherein Tabus aufbauen und Verhinderungen installiert werden. Darum geht es nicht.
Sie geben also keine Buße auf?
Doch, ich gebe eine Buße auf, aber die Buße ist nicht die klassische, vielleicht auch nicht die von der Kirche propagierte. Meine Buße ist die, geh und danke deinem Gott für das, was du geschenkt bekommen hast. Denn Sexualität ist ja nicht nur ein massiver Block in uns, sondern das sind ja ganz vielfältige Strömungen, das sind ganz unterschiedliche Empfindungen und jeder Mensch ist anders, jeder tickt dann auch anders, jeder hat andere Bedürfnisse und die müssen noch irgendwie raus, also sich zeigen dürfen. Der Mensch lebt, dass er auch diese Dimension seines Lebens nicht vergräbt, sondern sie blühen lässt und insofern ist Sexualität ein Geschenk und dieses Geschenk muss ich zunächst einmal bejahen. Also ich selbst muss auch dazu kommen, dass ich es bejahe, annehme, wie es ist, egal wohin es mich da zieht, in welche Richtung. Und dann dieses Geschenk auch zu begreifen als eine Gottesgabe. Fürs Christentum für mich unerlässlich, es so zu formulieren. Mhm. Wir sind eine Religion, die Inkarnation, also die Menschwerdung feiert und das geht über das Leibliche und zum Leiblichen gehört die Sexualität. Also das ist eine innere Struktur, die leider über viele Jahrhunderte verdeckt geblieben ist.
Naja, es gibt Bruchlinien, eindeutig. Also wenn ich noch ein bisschen durch das Heft blättere und damit knistere, da mache ich mal eine Bruchstelle zwischen Amtskirche und Gottesvolk. Die kann man relativ präzise identifizieren. Mitten in den gesellschaftlichen Aufbruch der 68er kam die Enzyklika, also das Lehrschreiben des damaligen Papstes Paul VI., der von den einen als Heiliger verehrt wird, der ist heilig gesprochen, von den anderen wird er Pillenpaul genannt.
Die Enzyklika Humanae Vitae hat sicherlich auch gespalten und hat vor allen Dingen viele Menschen vor den Kopf gestoßen. Das ganze Thema der Verhütung war das Thema, was virulent war und worauf Antworten gesucht wurden. Dann kam sozusagen die klare Absage, Verhütung ist nicht. Und das hat viele Menschen im Grunde genommen spüren lassen, Kirche argumentiert in ihrer herkömmlichen Weise immer noch so, dass Menschen sich unverstanden fühlten. Und das, was an Bedürfnissen da ist, an Suche nach Wegen, nicht aufgegriffen wurde. Ja, insofern gibt es heute noch eine sehr große Verbitterung da zu diesem Thema auch, weil einfach nicht verstanden wurde, dass der gesamte Bereich der Verhütung ja auch einer ist, der gesundheitlichen Aspekt bedient, genauso wie auch eine ungewollte Schwangerschaft bei Jugendlichen oder in Bereichen, wo es schwierig ist, die Erziehung überhaupt durchzuführen.
Ja. Paul VI. Hat ja noch was geschrieben in dieser Enzyklika. Das ist ja in diesem ganzen Getöse untergegangen. Da hat er die biologischen Gesetze als Ausdruck des göttlichen Plans anerkannt, also auch die Sexualität. Da heißt es, glaube ich, da ist ein bisschen sperrig formuliert, da geht es um die leibliche Begegnung von Mann und Frau als ganzheitliches Miteinander. Das heißt ja, der primäre Zweck der Ehe ist nicht mehr die Fortpflanzung, sondern man kann es sich auch zusammen schön machen. Da hat er doch auch einen Punkt getroffen.
Ja, das berührt ja den Lustaspekt, ne, der vielfach einfach unter den Tisch gekehrt wurde. Man kann es so lesen, natürlich. Vorrangig ist die fleischliche Vereinigung der Fortpflanzung ausgerichtet. Und dann, wenn man dem zugrunde legt, dass auch noch der Lustaspekt eine Rolle spielen darf, auch aus katholischer Sicht, dann soll das Ziel der Fortpflanzung aber nicht aus dem Blick gelassen werden. Es gilt ja nach wie vor als eine der Marschlinien durch die ganze Enzyklika.
Jetzt machen wir den Sprung wieder nach 2019 und schauen mal auf die staatliche Ebene. Die gleichgeschlechtliche Ehe, die ist inzwischen Wirklichkeit und Normalität geworden. Aber kirchliche Hochzeiten für gleichgeschlechtliche Paare gibt es nicht, wohl aber den Wunsch, sich segnen zu lassen. Und da lese ich auch jetzt hier in Ihrem Heft, der Segen für gleichgeschlechtliche Paare ist ein Zuspruch für diese Menschen und zugleich ein Gotteslob. Ist das noch katholisch?
Aus unserer Sicht ja. Also es braucht eine Entwicklung in diese Richtung. Da arbeiten wir an verschiedensten Stellen sehr stark dran, auch mit Bischöfen zusammen, weil deutlich wird, und das können wir ablesen aus den Begegnungen Jesu mit den Menschen seiner Zeit, es geht immer darum, den Menschen aufzurichten. Es geht immer darum, dem Menschen einen Zuspruch zukommen zu lassen, der ihn innerlich aufrichtet und zu einem stehenden, zu sich stehenden Menschen macht. Das darf Kirche nicht zu negativ einschätzen und sie muss Formen finden, den Menschen, die in unterschiedlichsten Lebensformen leben, auch den Segen, das gute Wort, das begleitende, aufrichtende Wort zuzusprechen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass solche Formen gleichgeschlechtlicher Segnung jetzt dringend heute in den Blick genommen werden, gestaltet werden. Es sind dann keine Trauungen im klassischen Sinn, es sind keine Brautämter, das kann man unterscheiden. Wir brauchen nur den Mut, das zu tun, weil Menschen danach sich sehnen, von der Kirche ernst genommen zu werden in ihrer Lebensform, in ihrer Liebesform. Das, finde ich, ist etwas, wo Kirche sich nicht verweigern darf.
Bruder Andreas, Sie haben als Franziskaner, als katholischer Priester ja Ehelosigkeit gelobt. Sie haben sich mit Leib und Seele Christus verschrieben, aber wir wissen ja, das mit dem Leib ist so eine Sache. Wie oft können Sie denn in Ihrer Gemeinschaft solche Themen besprechen? Denn auch in Ihrer Ordensgemeinschaft gibt es sicherlich körperliche Bedürfnisse, seelische Notlagen, den Wunsch nach Aussprache. Es wird wahrscheinlich bei den Franziskanern wie überall in der Gesellschaft Heterosexuelle, Homosexuelle, Transidente geben.
Das auf jeden Fall. Wir haben, denke ich, eine bunte Mischung, ohne dass man deswegen ein Plakat um den Hals sich hängen muss, wie man jetzt gerade dasteht. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich bin 30 Jahre selbst in der Ordensgemeinschaft. Am Anfang ist es schwer, das ins Wort zu bringen, wenn man selbst für sich Positionen entwickeln muss oder seine eigenen Bedürfnisse entdeckt. Das ins Wort zu bringen, zumal in diesem ganzen religiösen Kontext. Immer die Frage ist, darf ich das sagen, was passiert wenn und muss ich dann gehen und... Ja. Mittlerweile ist einiges weggebrochen von den Tabus. Es ist eine viel größere Offenheit da, was auch damit zu tun hat, dass die jungen Männer, in Anführungsstrichen jungen Männer, die zu uns kommen, alle älter geworden sind. Das heißt, heute kommt keiner mehr mit 20 ins Kloster, wo dann eh vielleicht eine gewisse Hemmnis da ist, die Themen ins Wort zu bringen. Heute sind die Männer, die ins Kloster kommen, 30, 35, 40, haben Beziehungserfahrungen hinter sich, haben also auch eine praktizierte Sexualität, die sie mitbringen, in die Ordensgemeinschaft hinein, um sie jetzt anders zu gestalten. Ich erlebe das als wohltuend, wenn wir darüber ins Gespräch kommen. Ich bin in der Ausbildung tätig seit 20 Jahren und kann sagen, dass die Gespräche auch gerade zum Thema Sexualität sind immer noch tastende. Keiner fällt so mit der Tür ins Haus, sondern es sind vorsichtige Annäherungen. Es ist eine große Offenheit da. Es ist vor allen Dingen das Empfinden da, ich werde akzeptiert, wie ich bin. I am what I am. Das ist das schöne Wort, was dann auch als Erfahrungsgrundlage da ist. Und damit kann man dann auch weiterleben und suchen.
Franziskaner Andreas Brandt. Vielen Dank, Bruder Andreas.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.
der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.